SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Am Mikrofon ist Carsten Otte. Eigentlich finden die Gespräche zur SWR-Bestenliste an den unterschiedlichsten Orten statt. Aber aufgrund der Corona-Pandemie haben wir auch das Gespräch zur Bestenliste für die Monate Juli und August in Hörfunkstudios verlegt. Jeden Monat wählen 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem deutschsprachigen Raum 10 Bücher auf die SWR-Bestenliste. Und aus der Jury sind heute zugeschaltet aus Hamburg Iris Radisch, Literaturkritikerin der Wochenzeitung Die Zeit. Guten Tag, Frau Radisch.
Hallo, Herr Otte.
Aus München hören wir Marie Schmidt, Literaturredakteurin bei der Süddeutschen Zeitung. Guten Tag, Frau Schmidt.
Grüß Gott, Herr Otte.
Und in Freiburg sitzt Martin Ebel, langjähriger Literaturredakteur beim Schweizer Tagesanzeiger und derzeit regelmäßig im Literaturclub des Schweizer Fernsehens zu Gast. Hallo, Herr Ebel.
Ja, hallo aus Freiburg.
Aus den 4 Büchern, die wir heute vorstellen, lesen Antje Keil und Bettina Müller-Hesse. Und das erste Buch, über das wir heute sprechen, steht auf Platz 5 der aktuellen Bestenliste. Das Leben ist ein vorübergehender Zustand, heißt das Buch der 1946 geborenen Autorin, Journalistin und Literaturkritikerin Gabriele von Arnim. Frau Radisch, machen wir es kurz. Worum geht es?
Ja, das ist kein Roman, das ist ein autobiografisches Buch, ein autobiografischer Bericht. Gabriele von Arnim hat 10 Jahre lang ihren schwer kranken Mann gepflegt. Er hat 2 Schlaganfälle gehabt, er war halbseitig gelähmt, er konnte kaum noch sprechen, war aber geistig vollständig da. Und diese Situation hat sie gemeistert. Er ist vor 5 Jahren gestorben. Und in diesen 5 Jahren hat sie sich zurückgezogen in ihre Wohnung in Berlin, hat ihre Tagebücher nochmal gelesen, hat sie sich erst schön binden lassen und hat dann diese 3 Bände durchgelesen, die Tagebücher, die sie in den 10 Jahren geschrieben hat, die ihr über diese 10 Jahre hinweggeholfen haben, glaube ich zumindest. Und dann hat sie dieses Buch geschrieben, dieses autobiografische Buch, Rückblick auf eine Krise ist, glaube ich, noch viel zu wenig gesagt, auf den Einbruch des Schicksals, hätte man früher gesagt. Ein ganz schwerer Lebensschlag, den sie bewältigt hat und sie schüttelt sich so ein bisschen und fragt sich, wie habe ich das eigentlich geschafft? Sie stellt sich in dem Buch wunderbare Fragen. Wie soll man über Krankheit reden, fragt sie sich. Wen entdeckt man in sich, in Klammern, wenn man in so einer Ausnahmesituation ist? Und viele andere Fragen mehr. Also das ist ein Buch der Reflexion, des Berichtes auch. Es geht sehr viel Literatur in dieses Buch ein. Gabriele von Arnim ist eine sehr belesene Autorin, die wunderbare Bücher auch immer wieder zitiert. Man sieht und spürt da auch, wie Literatur in so einer Lebensphase Stütze sein kann, Hilfe sein kann und vieles andere mehr.
Und darüber werden wir auch gleich sprechen. Sie haben es gesagt, die Autorin schreibt über das Leben mit einem schwerkranken Mann und über dessen Sterben. Einfühlsam, Sie haben es gerade eben auch erwähnt, manchmal erstaunlich indiskret, darüber werden wir wahrscheinlich gleich auch diskutieren. Das zeigt alles jedenfalls auch die Passage aus dem Buch, die Antje Keil nun vorträgt.
Krankheit und Kränkung. Erst in diesen Jahren habe ich den semantischen Zusammenhang verstanden. Den Angriff der Krankheit auf die Unabhängigkeit, auf die Selbstachtung, auf fast alles, was das Ego bisher ausgemacht hat. Wie sich behaupten im ruinierten Zustand. Wie ein Ich bewahren, ein neues Ich hervorbringen, ein Ich sein. Heute Nachmittag, so steht es im Tagebuch, hat er gezittert vor Enttäuschung und Erschöpfung. Immer wieder hat er sich an der Stange hochgezogen, weil er dachte, er müsse scheißen. Immer wieder habe ich seine Hosen nach unten gestreift und die Pfanne unter den nackten Hintern gehalten. Die Adern im Hals und auf der Stirn schwollen an von der Anstrengung und nichts kam. Immer wieder diese Pein. Immer wieder diese Besorgnis, er könne den richtigen Moment verpassen und in die Hose machen. Immer wieder die Angst davor, von dem körperlichen Ungenügen zutiefst gedemütigt zu werden. Ich habe die Kränkung nur miterlitten, wenn man denn mitleiden kann, mit jemandem, der so aus allem herauskatapultiert worden ist, was sein bisheriges Leben ausgemacht hat. Wenn man denn mitleiden soll, weil er das vielleicht am wenigsten braucht. Dein Schmerz ist mein Schmerz. Mit diesem Satz hat mich einmal eine Therapeutin aus ihrer Praxis getrieben. Es geht doch darum, mitzufühlen und trotzdem und gerade bei sich zu bleiben. Das konnte die Therapeutin nicht, das konnte ich nicht. Als meine Tochter über lange Zeit sehr krank war und ich mitlitt, war ich keine gute Gefährtin für sie, weil ich hilflos in ihren Schmerz eintauchte. Was sollte sie mit dieser Art Mitleid anfangen? Mich trösten, weil es ihr schlecht ging? Sein Zustand hat mir so wehgetan, dass ich manchmal wütend wurde mit ihm, um den Schmerz wegzuschimpfen. Emotionale Hilflosigkeit gebiert bekanntlich kleine oder auch größere Monster. Wir Menschen sind merkwürdige Wesen, oft so rudimentär in unseren Gefühlen, so wenig kultiviert, so unerzogen. Ein Elternhaus, das keine Schule der Gefühle ist, entlässt emotional hilf- und haltlose Kinder in eine komplizierte Welt. Menschen, die ihre eigenen Gefühle nicht kennen und auch nicht die der anderen, sind nicht nur unglücklich, sie können gefährlich werden, weil sie Härte mit Stärke verwechseln und Mitgefühl mit Schwäche, weil sie denken, es sei besser zu nehmen als zu geben und Freundlichkeit sei nur was für Weicheier, die ihren Schmerz in Verliese einmauern und riesige Felsblocken aus Arroganz, Abwehr, Urteil und Zorn vor die Tür rollen, damit er unerreichbar bleibt. Es leiden die Individuen, es leidet der soziale Zusammenhalt. Eine freie Gesellschaft lebt auch von der Empathie, der Achtsamkeit, des Achtens auf andere. Auf ihn zu achten und auch auf mich, ich hatte beides nicht gelernt und hatte nun 10 Jahre Zeit, es zu üben.
Antje Keil las aus dem Buch »Das Leben ist ein vorübergehender Zustand« von Gabriele von Arnim, das im Rowohlt Verlag erschienen ist. Auf ihn zu achten und auch auf mich, ich hatte beides nicht gelernt, heißt es. Marie Schmidt, wie würden Sie denn den Tonfall beschreiben, in dem dieser autobiografische Essay, so hat Iris Radisch das Buch gerade genannt, gehalten ist?
Also es ist ein sehr bedachtsamer, ich würde auch sagen ein suchender Tonfall, auch eine Sprache, die sucht nach der Möglichkeit, wie denn zu erzählen ist von dem, Sie haben es vorher indiskret genannt, gleichzeitig formuliert in dem Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, ja Gabriele von Arnim auch den Anspruch, ja geradezu einen gesellschaftlichen Anspruch, über Dinge reden zu können, über die gemeinhin eben auch nicht gesprochen wird, zum Schaden des Zusammenhalts, zum Schaden des Mitgefühls. Und diesen Ton zu finden, vielleicht Worte zu finden, die unmittelbar genug sind, aber auch dann eben die Dinge vor sich zu bringen in dieser Sprache, ist auch, habe ich den Eindruck gehabt, in diesem Buch ein Suchprozess, der das auch als literarisches Projekt interessant macht.
Die Frage ist, ob dieser Suchprozess möglicherweise auch eine Grenzüberschreitung ist, Martin Ebe. Vielleicht könnte es ja sein, dass der Mann auf diese Weise niemals hätte beschrieben werden wollen. Wie beurteilen Sie das?
Ja, Grenzüberschreitung ist etwas, was sie selber auch sich immer wieder fragt. Und zwar nicht so sehr im Schreiben, sondern im Handeln. Also bin ich zu streng, bin ich zu übergriffig, bin ich überfürsorglich? Und er behandelt sie ja auch manchmal sehr schroff und nennt sie dann Terroristin oder Gefängniswärterin. Aber ihre Frage galt ja dem schreiberischen Bewältigen dieses Ganzen. Ich glaube, es ist ein Buch gewesen, nicht für den gestorbenen Mann, sondern für die Autorin selbst, aber auch für uns. Denn an diesem Einzelfall, an diesem katastrophalen Einbruch in ein Leben, in das Leben des Mannes, der behindert ist, aber auch in das Leben der Frau, die ja dann an ihn gekettet ist durch Verantwortung und Fürsorge. Über diesen Einzelfall werden ja ganz allgemeine und grundsätzliche Fragen gestellt, nämlich was ist eigentlich, wenn wir die Freiheit, die wir so vergöttern, nicht mehr haben? Der Mann hat die Freiheit nicht mehr, er ist völlig hilflos. Die Frau hat die Freiheit auch nicht mehr, weil sie an ihn gekettet ist. Und das ist sehr interessant. Das ist auch eine Suchbewegung, wie sie da weiter bohrt und entdeckt, was eben alles passieren kann, wenn man diese Freiheit nicht mehr hat, sondern wenn man aneinander gekettet ist, was das mit einer Beziehung macht, diese totale gegenseitige Abhängigkeit. Das ist faszinierend und ich finde das auch sprachlich großartig gelöst.
Wir haben vorhin schon gesagt, dass der Text sich auch in der, sagen wir mal, Kunst der literarischen Selbstreflexion übt. Ständig wird jedenfalls der Schreibprozess mitgedacht, Frau Radisch. Wie wichtig ist das bei diesem Thema und gelingt das der Autorin?
Also im Großen und Ganzen hat mich das Buch sehr angesprochen, muss ich sagen. Eigentlich wirklich wegen seiner zurückhaltenden, reflektierenden und man muss auch wirklich sagen, radikal ehrlichen Art, weil es ist ja nicht so, dass sie irgendetwas beschönigt. Also sie erzählt zum Beispiel, und das finde ich das sicherlich Schwierigste, sie sagt, der Tag, an dem diese Katastrophe in unser Leben kam, war der Tag, an dem ich ihm gesagt habe, dass unsere Ehe wohl zu Ende ist. Und das ist, mit dieser Belastung lebt sie, dass an dem Tag dann der Schlaganfall kam, dass sie gar keine Chance mehr hatte, mit ihm über diese Ehe, über diese Liebe zu sprechen und dann sozusagen, wie Martin Ebel ja auch gerade sagte, zum Pflegen verurteilt war. Also, und dann auch beschreibt, wie sie dann eigentlich Liebe und Nähe erst gelernt hat durch die Krankheit, durch die erzwungene Nähe, Liebe plötzlich wuchs, die eigentlich in dieser Ehe gar nicht mehr da war. Mit all diesen Fragen geht sie sehr offen, sehr schonungslos um. Das hat mich sehr beeindruckt. Sie hat auch einen eigentlich eher diskreten, ich würde fast sagen literarischen Ton. Sie orientiert sich ja auch an wirklichen Größen wie John Didion, die ja das magische Jahr geschrieben hat, in dem sie ihr Jahr der Trauer über den Tod des Mannes und ihrer Tochter ja auch wirklich stilbildend beschrieben hat. Das sind, glaube ich, so Fixpunkte. Dennoch hätte ich einen, ich mag es gar nicht Einwand nennen, aber ich habe doch zumindest zusammengezuckt, weil die Passage, die wir jetzt gerade gehört haben, da geht es ja schon sehr zur Sache. Da wird von den Details der Pflege ja sehr unverblümt gesprochen, auch von den unangenehmen Details der Pflege, von der Hilflosigkeit des Kranken. Und in der Tat, die Einwilligung des Kranken konnte sie sich nicht mehr holen. Das ist etwas, was sie nun selber entscheiden muss. Wie viel gebe ich da preis? Und das ist wirklich schwierig. Ich finde das schwierig. Ich versetze mich auch in die Perspektive des Kranken und frage mich dann, möchte ich, dass mein Partner nach meinem Tod so über meinen Verfall und über meine Krankheit schreibt? Und ich habe kein Recht mehr der Mitsprache. Also ich habe mich vor vielen Jahren mal sehr aufgeregt über den Sohn von Walter Jens, der ganz schonungslos über die Alzheimer-Krankheit seines Vaters schrieb und über die Windeln, die er trägt und vieles mehr. Da habe ich dann damals geschrieben, wer schützt diesen Vater vor seinem Sohn? Dieser wortmächtige Vater konnte nicht mehr Einspruch erheben. Das ist hier eine ganz andere Dimension. Also ich will da gar keinen Vergleich ziehen, aber es regte sich manchmal in mir, wo ist die Würde des Kranken? Natürlich kann man das nicht entscheiden, da gibt es keinen Maßstab, den man aufstellen kann. Aber manchmal hat es so ein bisschen meinen Impuls gestreift zu sagen, was würde er eigentlich sagen?
Ja, ich glaube, Sie haben da schon einen wunden Punkt getroffen, Iris Radisch. Aber der Vergleich mit Walter Jens, den haben Sie ja selber auch gleich wieder weggewischt. Also beim Fall Jens war das, glaube ich, schon so eine Art von Missbrauch eines Toten oder eines Dementen. Und hier, finde ich, ist es der Autorin ja aufs Schärfste bewusst, was sie tut. Und sie reflektiert ja auch selber
und sie,
immer wieder.
Und so ist es. Sie fragt sich das ja auch selber immer wieder. Haben Sie völlig recht.
Ja, und sie lässt ihm seine Würde, finde ich. Also sie, es gibt so eine schöne Formulierung, wo sie sagt, ich habe in aller Diskretion die Hosen runtergelassen. Oder ich musste in aller Diskretion die Hosen runterlassen. Ich glaube, also Literatur, wenn sie dann wirklich radikal ist, dann muss sie auch aufs Ganze gehen. Und sie muss auch die harten Sachen sagen. Und wenn man einen Schwerkranken pflegt, dann hat das eben auch was mit Verdauung zu tun und mit Pflege und mit Abwischen. Und das ist ja hier auch noch, ich finde, es ist sehr, sehr diskret noch formuliert. Also man weidet sich ja nicht an dem, sondern man sieht die Qual des Mannes, nicht mehr über seinen eigenen Körper zu verfügen. Und das jemand anderen mitzuteilen oder es ihm zu zeigen und dann von ihm abhängig zu sein, ihn mit hineinzuziehen in die Krankheit. Also das ist ja das Schmerzliche an der Situation. Und ich finde, das springt sehr über beim Lesen.
Frau Schmidt, wie würden Sie das beurteilen?
Ich finde, dass in so einem literarischen Kontext ist die entscheidende Frage, wie stark angeeignet, wie stark geformt ist diese Geschichte, wenn es um die moralische Frage geht, was darf ich verwenden von dem Leben der Menschen, mit denen ich lebe, dann ist, glaube ich, die Information entscheidend, die Iris Radisch am Anfang gesagt hat, nämlich, dass Gabriele von Arnim 5 Jahre lang den Stoff bearbeitet hat, ihre Tagebücher, also sozusagen die unmittelbaren Texte dieser Leidenszeit vor sich gelegt hat und sie dann bearbeitet hat zu diesem ja doch sehr konzisen, sehr durchgearbeiteten Text. Und ich glaube, die zweite Frage, die da, glaube ich, eine Rolle spielt, ist die, die Martin Ebel gestellt hat. Also für wen ist es gemacht? Ist es tatsächlich ein Text, der für sie alleine gemacht ist, um in so einem psychologischen Sinne zu verarbeiten? Ich glaube, auch das ist nicht der Fall. Also auch in der Stelle, es ist ja kein Zufall, dass auf diese sehr explizite Stelle mit dem Scheißen sofort der Terminus Gesellschaft kommt. Also das ist ja ein Buch, das irgendwie einen Anspruch hat, Zusammenhalt und auch eine Sprachfähigkeit in die Gesellschaft oder zwischen die Menschen zu bringen und eine bestimmte Form von Handlungsfähigkeit, von der sie ja auch beschreibt, dass sie die Leute plötzlich verlieren, wenn sie mit Krankheiten und vor allen Dingen den Krankheiten der anderen konfrontiert sind. Und das ist ja ein Anspruch, den Gabriele von Arnim da hat, der vielleicht auch sozusagen die Härte der Nutzung dieses Leidens ihres Mannes etwas legitimiert.
Also die Jury, so höre ich daraus, ist doch weitgehend einig. Das Leben ist ein vorübergehender Zustand von Gabriele von Arnim. Es ist ein sehr berührender, aber auch hochreflektierter Bericht über das Kranksein. Erschienen im Rowohlt Verlag, Platz 5 der SWR-Bestenliste im Juli und August. Vielen Dank. Kommen wir zum nächsten Buch, das wir besprechen wollen und das wegen eines Punktegleichstandes ebenfalls auf Platz 5 der Bestenliste steht. Es ist der neue Gedichtband von Anja Kampmann. Die 1983 in Hamburg geborene Schriftstellerin gehört, ja, so könnte man sagen, zu den Shootingstars der neueren deutschen Literatur. Ihr Debütroman, Wie hoch die Wasser steigen, jedenfalls der von widrigen Arbeitsbedingungen auf einer Ölplattform und auch vom Klimawandel handelt, hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten und stand dann in englische Übersetzung unter den Finalisten für den National Book Award im vergangenen Jahr. Marie Schmidt, auch in den neuen Gedichten Kampmanns, die unter dem Titel Der Hund ist immer hungrig im Hansa Verlag erschienen sind, geht es unter anderem um gesellschaftliche, politische und insbesondere um ökologische Fragen. Mit welchen Bildern, mit was für einer Sprache nähert sich denn die Dichterin diesen Themen?
Also es sind Bilder aus der Natur, könnte man sagen. Also ich habe ja auch den Begriff Naturlyrik im Zusammenhang mit diesem Band gelesen. Allerdings ist es nicht die schöne romantische Literatur. Es ist eher so, dass diese Gedichte vor allen Dingen Schauplätze haben, die nicht in den urbanen Zentren sind, sondern in den Gebieten, in denen das Land, die Natur von den Eingriffen der Menschen erzählen, von den Eingriffen der Menschen geprägt sind. Das Wort muss unbedingt fallen. Das Anthropozän ist hier die Ära, in dem diese Gedichte spielen. Und Anja Kampmann findet da sehr mikrologische Bilder für dieses ökologische, dieses große, ja auch Menschenzeitalter umfassende Thema der Zerstörung und der Veränderung unserer Umwelt, unserer Erde durch den Menschen.
Und wie die Lyrik ausgestaltet ist, hören wir nun an drei Beispielen aus unterschiedlichen Zyklen in dem Gedichtband. Bettina Müller-Hesse liest aus Der Hund ist immer hungrig von Anja Kampmann.
Duvenstädter Brook. Sie sagen, hier war alles nicht so schlimm, Herr Kaufmann und sein liebes Vieh, das Rotwild, hörst du heute blöken, grauer Tag, er ließ die schönen Hirsche kommen aus Polen und Frankreich, er zog die guten Stiefel an zum Jagen, kannte Göring, auch den Schneuzer, plante prächtige Paraden. Ich weiß nicht, ob ihr hören könnt, was diese Hirsche rühren, hier jappen die Seelen. Es war so lange nichts zu hören, weil alle gehen mussten und keiner war mehr wert. Und wert war was, genau, ich frag ja nur, denn keiner konnte bleiben. Der Reichsstatthalter, Arschloch vor dem Herrn, karrt für den Park das Wild heran. Und noch als Bomben fallen, kriegt das Vieh die Notration für Stillende, den Hafer blank. Er starb mit über 60 Jahren am Elbdeich ohne Not. War ja auch alles nicht so schlimm und schaut, das Rotwild, prächtig, wie es sich vermehrt. Fledermaus. Es war das kleinere Ziel, nur eine Mücke oder leichtes Tier, das durch die Nachtluft wie durch ferne Zeiten schwamm. Kein Licht, nur eine Spur, gab der Gesang im Anflug jenes Jägers, der durch die Rotorblätter fand und stürzte. Lag nur so da, Mickey Batman. Namenlos in sich, im Rauschen jener Welle, die von innen kam, durch das Gewebe schlug, dich nahm und dich begrub, rätselhafter Mickey Batman, tief in sich gestürzt. Und eingeschlagen in die Flügelhaut, liegt still und oben schwirrt der Rotor fort im Wind, im Winde nur eine große Katze mit einem unsichtbaren Zahn. Unterdruck und Batman, du die Beute. Und während Falter durch die Nachtluft wie durch ferne Zeiten schwammen, sahen wir dich fallen, Batman, dann ein Vogelschwarm. Hast du den Weltraum noch gesehen, den wir erschafften? Sie werden rufen. Die Dichter, das sind die Torhüter auf dem kleinsten Rasengrün der Regionalliga. Das sind diejenigen, die brüllen und winken und wissen, dass ihre Mannschaft ermüden wird. Die sich bewegen vor dem Netz und etwas später, angeleuchtet im grellen Licht der Flutscheinwerfer, werden sie rufen. Sie werden rufen, vielleicht etwas leiser. Man wird sie hören, diese Stimmen. Und das Rufen, das Laufen wird alles ganz leicht gewesen sein. Schließlich, wenn die Linien nicht mehr gelten, die Netze.
Bettina Müller-Hesse las aus dem Gedichtband »Der Hund ist immer hungrig« von Anja Kampmann, der im Hansa Verlag erschienen ist und auf Platz 5 der SWR-Bestenliste im Juli und August steht. Martin Ebel, vielleicht bleiben wir mal bei diesen Gedichten, die ja beispielhaft sind für die Arbeitsweise der Autorin. Mit dem Fledermausgedicht widmet sich Kampmann gewissermaßen einem Aufregerthema, nämlich den Windrädern, die für viele Flugtiere auch eine Gefahr darstellen. In welcher Weise wird hier aus einem technisch-ökologischen Phänomen, wenn man so will, eine Poesie mit kulturhistorischem Echoraum?
Ja, auf eine sehr seltsame Weise. Fast kurios, das sind nämlich Gedichte mit Fußnoten, die Anja Kampmann schreibt. Also viele dieser Gedichte haben eine Fußnote und das von uns Gehörte mit der Fledermaus hat auch eine Fußnote, die genau erklärt, was passiert, wenn eine Fledermaus in den Strom dieses Rotors gerät. Da platzen nämlich im Inneren Blutgefäße und sie stirbt und sie fällt runter. Das ist, wie Sie sagen, ein ökologisches Aufregerthema. Es ist aber auch ein bisschen ein poetisches Aufregerthema, nämlich wie kann man dieses Wissen, was das Gedicht hier eigentlich voraussetzt, um es zu verstehen, ausgliedern? Oder ist es statthaft und ist es sinnvoll? Es gibt ja einen berühmten Fußnotendichter der Literatur, das ist der bayerische König Ludwig I., der hat 4 Bände Gedichte geschrieben und mit Fußnoten, die immer so eine Leseanweisung gaben. Also dann hat er ein melancholisches Gedicht geschrieben und in der Fußnote stand, dies soll aber nicht zum Selbstmord auffordern. Hier haben wir ein bisschen einen anderen Fall. Hier ist es eigentlich die Ausgliederung des Hintergrundwissens. Und ich finde es sehr interessant. Mir ist nicht ganz wohl dabei, muss ich sagen, weil ich dieses Gedicht, wenn wir es nur hören, es ist schön, aber es fehlt das Entscheidende. Und das Entscheidende muss ich nachschlagen.
Tja, das wollen wir gleich mal diskutieren.
Ja, aber auch.
Oh, ich höre schon eine Stimme. Ich gehe jetzt einfach mal die Reihe um. Iris Radisch.
Ja, ich wollte Martin Ebel eigentlich gleich widersprechen. Ich glaube, dass man das bei Gedichten sehr, sehr oft muss. Also die sind ja nun mal verdichtete Erfahrung, verdichtetes Leben, verdichtetes Denken. Also das Gedicht hat ja was mit Verdichtung zu tun. Und diese Verdichtung sozusagen wieder aufzudröseln und diesen ganzen Wissens- und Erlebenshintergrund ja mit einzubeziehen, das ist in der Regel dann die Arbeit der Exegeten. Und Sie kennen das ja viel besser als ich vielleicht, die ganzen Versuche, Celan-Gedichte aufzudröseln, da war er da hat er den Ausflug gemacht, hat er sich da was angeguckt und so weiter. Und dann versteht man diese ja doch unendlich rätselhaften Celan-Gedichte oft besser, wenn man den Erfahrungshintergrund kennt. Da gibt's ja wunderbare Bücher drüber und so ist es ja oft. Das trifft ja nicht nur Celan, das trifft ja fast alle Gedichte. Und sie lässt sich in die Werkstatt gucken. So lese ich das. Ich nehme doch an, dass sie selbst diese Erklärungen im Anhang geschrieben hat, sodass man sieht, das ist ihre Werkstatt. Das sind sozusagen die Materialien, mit denen sie arbeitet. Und ich finde überhaupt nicht, was ich irgendwo, glaube ich, gelesen habe, dass die Gedichte nun darin aufgehen. Also, dass sie sich sozusagen entzaubern, nur weil man den Werkstattbericht hinten hat. Das finde ich überhaupt nicht. Diese Gedichte haben einen unendlichen Zauber. Und der hat mit dem, was da an Informationen über Anthropozän und über ökologische Katastrophen, das ist alles Teil des Materials, richtig. Aber darin gehen die nicht auf.
Ich würde auch nicht sagen, sie gehen auf, aber sie stehen in einer gewissen Weise doch in einer Konkurrenz. Mir ist es jedenfalls so gegangen, dass ich manchmal dann den Stories gefolgt bin, weil ich nicht genau wusste, was war mit diesem Schachcomputer oder da gab es eine Geschichte mit geklonten Zollhunden und dann bin ich im Grunde genommen im Internet gelandet. Also die Frage ist, in was für einem Spannungsverhältnis stehen da Gedichte und Anmerkungsapparat? Wie würden Sie das beurteilen, Frau Schmidt?
Also ich darf Ihnen erzählen, dass ich den Gedichtband gelesen habe, von vorne nach hinten, wie der ordentliche Mensch ein Buch liest und dann auf den Anmerkungsapparat erst ganz zum Schluss gestoßen bin und dann nochmal alles von vorne gelesen habe, weil ich dann ja die Informationen hatte. Und dieses Fledermausgedicht zum Beispiel hat mir wahnsinnig gut von Anfang an gefallen. Einem Geheimnis ist man da auf der Spur. Es passiert irgendwie ein Unglück oder geheimnisvolle Todesarten und Tierarten sind da irgendwie zu sehen. Und dann endet das Gedicht mit dem tollen Satz, hast du den Weltraum noch gesehen, den wir erschaffen haben? Also hast du in der Sekunde dieses geheimnisvollen Sterbens diese Träume, die wir da umbaut haben, unsere Anverwandlung der Erde, hast du die noch erblicken können oder bist du sinnlos gestorben, diese Kreatur zu fragen? Und ich glaube, dass diese merkwürdige Menschen- oder Gottesfrage an dieses kleine Tier einen auch rühren kann, wenn man nicht weiß, dass gerade die Lunge des Tieres geplatzt ist und wie Anja Kampmann in der Tat im Anhang erklärt, dass ungefähr die Todesart auch ist, die einen Raumfahrer treffen würde, der die Raumkapsel ohne Schutzkleidung verlässt. Das gibt dem natürlich nochmal einen größeren Horizont. Aber wissen muss man es nicht. Es ist auch so schön und geheimnisvoll.
Aber zum Beispiel, wir haben ja auch den Duvenstedter Brook gehört. Und da ist es durchaus interessant, wenn man jetzt kein Historiker ist, nochmal nachzufragen und das auch zu wissen, was das für eine historische Person gewesen ist. Da verändert das doch auch die Lesart. Wie würden Sie das sehen, Herr Ebel?
Ja, also bei vielen Gedichten braucht man eben diesen Hintergrund. Also bei Gottfried Benn, das sind ja auch recht schwierige Gedichte, brauche ich keine Fußnoten. Aber ich möchte mich jetzt da nicht so dran festklammern. Und das ist auch nicht ein wirklich triftiger Einwand gegen diese Gedichte. Die sind ja schon auch für sich, stehen sie da und stellen was da und sind sehr schön und sind sehr anregend. Dieses Beispiel mit dem Duvenstedter Brook zeigt eigentlich ein bisschen, wie Anja Kampmann so tickt. Also sie hat ja dieses Bewusstsein, worauf sie stößt, das erinnert sie an Verbrechen der Vergangenheit oder an drohende Katastrophen der Zukunft. Also das ist so ein Heillosigkeitsbewusstsein, das fast alle Gedichte durchzieht. Und hier ist es eben auch so. Wir haben ja einen schönen Wald mit Rotwild und dahinter steht aber eigentlich ein furchtbarer Nazi. Oder wenn sie die Glocke hört, die Gloriosa in Erfurt, dann denkt sie an Kolumbus, weil der zur selben Zeit losgezogen ist, als diese Glocke gegossen wurde. Dann denkt sie dran, was Kolumbus in Amerika letztlich verursacht hat, nämlich dass Millionen von Indianern in Kupferminen verheizt worden und dann denkt sie wieder an unsere Umweltzerstörung. Das ist so ein Verblendungszusammenhang, der diesen ganzen Gedichtband erfüllt und der ihn für mich also sehr melancholisch macht auch.
Ja, das ist das eine. Das andere ist doch aber auch, dass sie sozusagen in den ja auch sehr dichten, naturhaften Momentaufnahmen, die sie, also es ist ja auch sehr sinnlich. Das klingt jetzt so ein bisschen so, als seien das so große historische Betrachtungen. Nein, es sind ja auch ganz kleine Dinge, Wahrnehmungen, die immer ganz nah an einem naturhaften Augenblick sind und wie in diesen Augenblick aber Jahrmillionen eingeschmolzen sind. Ja, wie sich also sozusagen in dem sinnlichen Jetzt eigentlich die ganze Unendlichkeit auftun kann mit einem Mal. Das finde ich, das ist das, was für mich diese Gedichte so groß macht. Und ob das dann immer katastrophische Unendlichkeiten sind, das muss gar nicht immer sein. Wichtig ist für mich eigentlich immer nur diese Bewegung vom ganz Kleinen ins fast Ewige. Ja, das ist eine lyrische Bewegung, die muss man so, also ja auch leicht, das klingt jetzt auch so, als ob diese Gedichte ganz schwer gebaut wären, aber eigentlich sind das Gedichte, die erstmal ganz leicht anmuten und das ist, glaube ich, eine ganz große Kunst. Also für mich ist Anja Kampmann eine große neue Entdeckung.
Und in dem dritten Gedicht, das wir gehört haben, erklärt sie ja auch selber eine poetologische Anmerkung, stellt sie die Dichter an die Stelle der Torhüter, die brüllen und winken und ihrer Mannschaft signalisieren, sie sollen nicht ermüden. Man könnte jetzt denken, im Angesicht der Katastrophen, die wir in den Gedichten davor gelesen haben. Aber dieses Bild des Dichters, der auch die Linien des Feldes versucht aufzulösen durch das, was sprachlich in den Gedichten passiert und brüllt und winkt und sagt, Leute, hier, lauft weiter, bemüht euch weiter. Das fand ich schon ein sehr feines und auch ein bisschen humorvolles Bild.
Absolut, ja. Ja, sie arbeitet ja auch ganz stark mit Klangmitteln, nicht? Also mit Assonanzen und Alliterationen. In ganz vielen Gedichten ist das so. Und
wenn man das Titel, ja, schon im Titel. Der Hund ist immer hungrig.
Warum ist der Hund hungrig? Weil Hund und Hung klingt gleich. Also im Rheinland sagen wir auch der Hung. Also der Hung ist immer hungrig. Das passt noch besser. Eigentlich ist in diesem Gedicht ja der Mensch, der hungrig ist, nicht? Und der dann eben dieses Fracking betreibt und das Wasser verdirbt und dann Krebserzeugung wieder bei sich selber erfahren muss, also ein Circulus Viciosus, den sie sprachlich virtuos bewältigt.
Der Hund ist immer hungrig, so heißt der neue Gedichtband von Anja Kampmann, der im Hansa Verlag erschienen ist und auf Platz 5 der SWR-Bestenliste im Juli und August steht. Vielen Dank. Wir kommen zu Platz 2, wechseln wieder das Genre, aber nicht nur das. Sonja meldet sich, heißt der neue Roman der rumänischen Autorin Lavinia Braniște, der für den Mikrotext Verlag aus dem Rumänischen von Manuela Klenke übersetzt worden ist. Marie Schmidt, vielleicht nähern wir uns diesem Buch über die knapp 30-jährige Hauptfigur Sonja. Wie lebt sie, wie wird sie geschildert und was wird zum erzählerischen Motor ihrer Geschichte?
Also ich würde sagen, so eine junge Frau, die könnte man eigentlich so ziemlich überall auf der Welt in der Gegenwart vorfinden. Das ist eine junge Frau, die ein bisschen orientierungslos ist. Sie hat einen Freund, der eher auf mich gefährlich indifferent wirkt in ihrer Liebesbeziehung. Sie schreibt einen Blog für einen Radiosender. Sie macht Interviewthemen zum Thema Zukunft. Das ist ja, wie wir alle wissen, ein Nicht-Thema. Sie kriegt dann einen Auftrag von einem eher schmierigen, dubiosen Regisseur und soll recherchieren eine Episode aus dem Leben der Familie Ceausescu, des rumänischen Diktators. Und spätestens als diese Episode angesprochen wird, wird die Aufmerksamkeit der Leserin gelenkt auf die Umgebung, in der wir diese junge Frau vorfinden, nämlich das Stadtbild von Bukarest. Während die junge Frau eigentlich eine jeder Frau ist zunächst, ist dieses Stadtbild sehr intensiv und sehr sinnlich geschildert. Die Hitze und die Trambahnen, die immer die Erde erzittern lassen, die baufälligen Häuser, die mit Erdbebenwarnungen gezeichnet sind, Bettler, die einen mit Mitleid und mit schlechtem Gewissen erfüllen, denen man dort begegnet, U-Bahn-Ausgänge, wo man immer nicht da rauskommt, wo man eigentlich hin will, dann die amerikanischen Fastfood-Ketten in diesem postkommunistischen Stadtgewirr, die da so als Landmarks wirken. Und als diese junge Frau, nun Sonja, nun diesen Auftrag bekommt, diese Geschichte über die Familie Ceausescu zu recherchieren, da wird ihr eines klar, nämlich über die Geschichte ihres Landes vor ihrer Geburt weiß sie so gut wie nichts. Und dann fängt sie an zu recherchieren und der Roman handelt im Grunde genommen von dieser Recherche. Allerdings würde ich sagen, wenn man jetzt erwartet von diesem Roman eine didaktische Aufarbeitung der Ceausescu-Diktatur und des Terrors der Securitate, dann wird man sehr enttäuscht sein von diesem Roman.
So chaotisch die Gegenwart in Bukarest, so blutig und verdrängt ist die Vergangenheit. Frau Schmidt, Sie haben es gerade eben gesagt, womit wir bei der Lesestelle wären, die uns Antje Keil vorträgt aus Lavinia Braniștes Roman Sonja meldet sich. Bitte sehr.
Es ist offensichtlich, dass Miticas Memoirenband keine inspirierende Wahl war. Vielleicht ist ihre Arbeitsweise auch nicht die ertragreichste. Anstatt mit den seriösesten Büchern anzufangen, fängt sie mit den unseriösesten an, weil es so schwer ist, herauszufinden, was seriös ist. Vertrauenswürdig, unparteiisch. Wer ist sauber und hat das Recht, Urteile zu fällen? Es gibt so viele Rumänen und so viele Ausländer, die alles Mögliche geschrieben haben, jeder mit seiner Interpretation, nach seiner Erfahrung in seinem eigenen Heimatland. Wer ist der Wahrheit näher? Diejenigen, die in der kommunistischen Erfahrung versunken waren, oder diejenigen, die sie von außen betrachten? Sonja wird aufhören, sich diesen quälenden Fragen zu stellen. Sowohl wenn sie in der Buchhandlung vor den Regalen mit den Geschichtsbüchern steht, als auch während ihrer Recherchen in der Bibliothek oder wenn sie auf Websites nach Büchern sucht, die sie bestellen könnte. Wenn man ausreichend liest, dann wird man es ab einem bestimmten Punkt besser verstehen. Alles wird sich fügen, sich überlappen, die Autoren werden einander bestätigen oder sich widersprechen. Das Problem ist, dass man dafür sein ganzes Leben lang lesen müsste. Und ihr fehlt die Zeit. Sie braucht effiziente Lektüre, die Geschichten generiert. Das Problem mit all diesen Spaßvögeln, die im Fernsehen sehr amüsant scheinen, die Bücher schreiben, um schneller aus dem Gefängnis entlassen zu werden oder weil sie denken, dass ihre Dummheit spannender als die der anderen sei, ist, dass sie bei genauerer Betrachtung grausame Kreaturen sind. Am späten Abend liegt sie, ohne sich zu bewegen, zu Hause im Bett und liest Mitica Dragomirs Buch. Sie bewegt sich nicht, weil das Bett fürchterlich quietscht und weil Paul schon längst schläft. Sie folgt dem roten Faden der Geschichte bis zu der Episode im Dezember 1989, über die Mitica schreibt,
dass sie das größte Chaos der jüngsten Vergangenheit gewesen sei. Mitika erzählt, wie er in den Tagen der Revolution 2 Millionen Dollar aus dem Büro des Clubs, den er die Einheit nannte, weil dort alle Gäste militärische Dienstgrade besaßen, verschwinden ließ. In diesem Moment spürt sie, dass sie nicht weiterlesen kann. Sie steigt aus dem Bett, zieht sich ein dünnes Kleid über, verlässt die Wohnung mit dem Buch in der Hand und läuft die spiralförmige Treppe hinunter. Jedes Mal, wenn sie die Treppe hinunterlaufen muss, hat sie den Eindruck, sie müsse bis ans Ende der Welt laufen. Dann betritt sie die Straße in Richtung Romana U-Bahn-Station, überquert die Ampel, um die Piazza Amsei zu erreichen, und dort sucht sie desorientiert die umweltfreundlichen Recycling-Mülltonnen. Denn sie war sich sicher, dass sie dort standen, jetzt nicht mehr. Sie will das Buch wegschmeißen und einfach zu Fuß weitergehen.
Antje Keil las aus Sonja meldet sich von Lavinia Branischte. Der Roman ist in der Übersetzung von Manuela Klenke im Mikrotext Verlag erschienen und steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im Juli und August. Iris Radisch, nicht nur die Recherche gestaltet sich schwierig, sondern auch das Schreiben des Drehbuchs über diese seltsame Mutter-Tochter-Beziehung in der Familie Ceausescu wird zum Desaster. Inwieweit steht dieser ständig neu angesetzte Schreibprozess auch symbolisch für die im Grunde nicht stattfindende Vergangenheitsbewältigung des Landes?
Das ist ja eigentlich zentral. Also das Scheitern an diesem Drehbuch über die Familie Ceausescu, das ist schon das Thema, weil es geht ja doch darum, wie können die Nachgeborenen einer solchen Katastrophe, wie es die Diktatur im Ceausescu-System war, wie können die Nachgeborenen damit umgehen? Das ist eigentlich eine Frage, die uns ja auch vertraut sein müsste, gerade uns Deutschen. Und es ist schon erstaunlich, wie weit das für diese junge Frau alles weggerutscht ist. Also wie sie da im Grunde vor einem Berg von Fiktionen und Halbwahrheiten steht, die sich ja auch bis in ihre Familie hineinziehen. Sie fängt ja dann auch an, ihre Mutter zu befragen. Sie reist zu ihrem Großvater, der, wie es in dem Roman heißt, ein Securist war, also ein Mitarbeiter des rumänischen Geheimdienstes Securitate. Und im Grunde nichts erfährt. Sie spricht dann davon, dass das ja alles nur politische Fiktionen seien. Also im Grunde nicht sehr unterschieden von allen anderen Fiktionen, mit denen man sich so im akademischen Alltag doktorierend oder nicht doktorierend auseinandersetzt. Also es ist einfach so Material, das wegrutscht, so wie ihr das ganze Leben wegrutscht. Und das finde ich schon, das ist an dem Buch auch stark. Also diese Desorientierung, die sich bis in die allerjüngste Vergangenheit zieht, die im Grunde zum Drehbuch Spielmaterial wird. Also ihrem Auftraggeber ist das ja letztlich völlig wurscht, was sie schreibt. Es muss sich nur gut verkaufen lassen. Es sind Spielmarken, aus denen man eben heute irgendwelche Spielfilme dreht. Also es ist, alles ist im Ungefähren, alles ist in dieser postmodernen Suppe, weswegen Marie Schmidt ja auch gesagt hat, diese junge Frau könnte eigentlich überall leben. Die kann man sich fast genauso in New York vorstellen, wo sie eben andere Drehbücher zusammenpuzzelt. Und dieses Ungefähr, das ist natürlich, was an dem Buch interessant ist. Also wenn man sich überlegt, dass es doch erst sehr kurz her ist, dass eine Nobelpreisträgerin über das Ceausescu-System in einer ganz dichten existenziellen Poesie geschrieben hat, wo es also gar kein Versehen gab, dass es sich hierbei um etwas den Menschen zutiefst Berührendes handelte. Und jetzt ist es etwas, wo man überhaupt nicht mehr weiß, ja, gab es das nicht. Also das allein macht dieses Buch wirklich sehr, sehr interessant. Obwohl man sich natürlich fragen kann, ja, warum erfahre ich nichts über das Ceausescu-System? Das genau ist ja der Witz an dem Buch, dass es für diese Generation offenbar nicht mehr erfahrbar ist.
Ja, das ist, glaube ich, die Aussage des Buches. Die Autorin versucht es auch über ihre Filterfigur zu vermitteln, weil die Sonja ist ja eine völlig desorientierte junge Frau. Also die ist ja vielfach geschlagen. Sie kommt aus einer dystopischen Familie. Der Vater hat die Familie verlassen. Die Mutter hat ihr eingetrichtert, Männer sind was Ekelhaftes und Leid verursachen, das halte ich bloß von Männern fern. Sie hat ja dann selbst auch katastrophale Männerbeziehungen. Sie läuft diesem schrecklichen Regisseur hinterher, schreibt ihm am Schluss 2 unterschiedliche Mails. Das eine eine ist ein Wutmail und das andere ist ein Liebesmail. Also sie mag ihren Körper nicht, sie hält sich für nichts, für gut genug. Also eine sehr problematische Erzählerfigur. Ich finde dann die Art, wie sie erzählt, eben auch ein bisschen problematisch oder auch ermüdend. Also es ist sehr sprunghaft und es ist sehr temperamentlos geschrieben. Interessant ist es tatsächlich auf dieser Metaebene, die Iris Radischer sehr schön ausgefaltet hat. Also was sagt das über die Jugend im heutigen Rumänien aus, indirekt, literarisch? Und die Schwierigkeit der Vergangenheitsbewältigung besteht ja darin, dass die Vergangenheit gar nicht vergangen ist. Denn 1989 war ja keine richtige Revolution. Die Machthaber sind an der Macht geblieben. Sie haben halt die Farben gewechselt und haben ein paar Bauernopfern ausgetauscht. Und die Recherche, die sie jetzt versucht, ist ja auch keine wissenschaftliche Recherche. Die Archive sind ihr nicht zugänglich. Sie informiert sich über YouTube und irgendwelche Zufallsbekanntschaften. Und das, was sie machen soll, ist ja auch kein wissenschaftlicher oder historischer Film, sondern das soll irgendein Aufreger sein über die Ceausescu-Gattin und die Ceausescu-Tochter und deren Liebhaber. Also dieser Vlad, dieser Regisseur, will ja eigentlich auch gar keine Wahrheit, sondern er will halt einen Aufreger und irgendwie möglicherweise viele Einschaltquoten, wie man heute sagen würde. Also das Prinzip der Konstruktion leuchtet mir ein, aber es befriedigt mich nicht.
Vielleicht bleiben wir an der Form noch und diskutieren das. Herr Ebel, Sie haben gesagt, das hat Sie ermüdet. Ich fand ja dieses schnelle Präsens und dann eben auch diese Clip-Clap-Dialoge durchaus interessant. Frau Schmidt, inwieweit ist denn diese strenge, ja fast künstliche Form für dieses Erzählen durchaus auch wichtig?
Also ich hatte das Gefühl, das ist eine Erzählform, eine Erzählweise, eine Sprache, die zu diesem Gegenstand geradezu dazu erfunden worden ist. Also Sie haben schon gesagt, alles im Präsens, also alles diese Gegenwart, die keinen Hallraum, keine Staffelung der Zeitebenen kennt, dann eine eigentlich ganz harte, an den Gegebenheiten so orientierte Sprache, eine Sprache, die auch nicht weit ausgreift, keine großen Abstraktionssprünge macht, sondern eher Sprünge sozusagen in den Situationen macht und so eine Art von Überblick eher erschwert, die einen guten Eindruck gibt von diesem Abgleiten dieser Frau an dem, was sie eigentlich wissen will, nämlich der Vergangenheit. Ich würde einen zweiten Aspekt gerne ergänzen wollen zu diesem, tatsächlich fand ich auch schockierend, also gerade wenn man, Iris Radisch hat schon Hertha Müller erwähnt, also wenn man diese Literatur kennt und dann sich vorstellt, also die Securitate ist für diese junge Frau so Witzfiguren am Anfang, ja. Das hat fast was Schockierendes in dieser etwas kalten und im Präsens geschriebenen Sprache dann so abgefertigt zu sehen, dieses dramatische Thema. Nur es gibt ja eine zweite Ebene der Handlung auch, und die ist, dass diese junge Frau Symptome ausbildet und eine Psychoanalyse dann macht, vor allen Dingen aber ihr selber rätselhafte Krankheitssymptome ausbildet, dann auch auf die Suche nach diesem Vater geht, der eben verschwunden ist. Und das, denke ich, ist uns ja vertraut als Motiv aus der deutschen Erinnerungsliteratur, dass diese Traumata, die vergessen sind, der Großelterngeneration und vor allen Dingen die Täterschaft der Großelterngeneration dann drei Generationen später wiederkehrt in Form von körperlichen Symptomen oder einer rätselhaften Unruhe, die die Leute dann auf die Suche setzt nach etwas. Hier nach dem Vater, gutes altes patriarchales Prinzip, natürlich auch eine gewisse Symmetrie, also die Suche nach diesem Diktatorenregime und die Suche nach dem Vater in der Familie. Der Vater lebt aber schon nicht mehr und ist dann der Großvater, also eine noch patriarchalere Linie wird also ausgeführt. Das kann man tatsächlich für etwas konstruiert und etwas abstrakt halten. Ich finde es allerdings gerade in seiner Gemachtheit eigentlich sehr faszinierend.
Zumal es ist eigentlich sowas wie eine ausgearbeitete Hilflosigkeit, finde ich. Und für mich war das Buch sehr ansprechend. Und ja, obwohl es so gemacht ist, fast authentisch, weil eben die Hilflosigkeit dieser Generation wirklich, wie Marie Schmidt sagt, sozusagen bis in die Körperzellen nachgeforscht wird, dieser Hilflosigkeit. Die Hilflosigkeit ist das eigentliche Thema. Und die nun wiederum ist ja eigentlich authentisch. Also das kann einem zwar nicht passen, dass da eine so wenig orientierte Generation, ja man kann ja fast sagen, geschichtsvergessen unterwegs ist, aber das hat sie, die Art und Weise, wie sie das sprachlich fasst, das hat an und für sich wieder etwas Tragisches, was mich wirklich sehr berührt hat, muss ich sagen.
Frau Schmidt hat ja noch ein starkes Thema gerade angesprochen. Ich glaube, da sollten wir kurz noch drauf eingehen. Es gibt natürlich auch noch eine dezidiert feministische Lesart dieses Buches und das wird auch immer wieder angesprochen. Insofern sind die Frauenrollen, aber auch die Männermuster durchaus interessant. Also früher waren es eben die Patriarchen, es waren die Agenten, die Unterdrücker und geworden. Heute sind die Männer eher so merkwürdige Schluffis wie dieser Paul. Ist das ironisch gemeint, Frau Schmidt? Wie ist das zu lesen?
Naja, es ist eben auch, also wenn man diese Patrilineare, diese Patriarchenstelle, wenn man die auslöscht und dann vergisst, dann sucht sie einen vielleicht am meisten heim. Und diese, man könnte jetzt sagen, aber das ist jetzt eine Psychologisierung des Romans. Aber der Roman bietet es auch in gewisser Weise an, dass diese etwas verweichlichten, orientierungslosen und ja wirklich unangenehmen, indifferenten Männerfiguren der Gegenwart, also ihr Lebensgefährte, in gewisser Weise auch dieser Regisseur, dass das auch sozusagen die Nachkommen dieser Männerlinie sind, in denen eben diese Vaterstelle zwar eine essentielle Rolle spielt, also in denen Verbrechen verborgen sind an dieser Stelle und Familien aufgesprengt wurden, aber diese Vaterstelle ist eben nicht besetzt. Da ist eine Lücke. Ja, also man kann diese symbolische Ordnung kann man eigentlich nicht mehr angreifen, weil man sie gar nicht so richtig kennt, könnte man sagen.
Die Tyrannisfigur in dem Buch ist interessanterweise ja weiblich. Das ist ja die Elena Ceaușescu. Also die Anekdote, an der der Film anknüpfen soll, ist ja das Gerücht, dass die Elena Ceaușescu, die Präsidentin der Akademie der Wissenschaften war und angeblich unendlich viele Erfindungen gemacht haben und als Genie galt, ein ganzes mathematisches Institut hat schließen lassen, um ihre Tochter für eine nicht genehme Liebschaft zu bestrafen. Also diese Elena und die Tochter, das sind ja auch die Forschungsfiguren von Sonja und nicht Ceaușescu selber.
Also eine Vergangenheit, die über die Generationen hinweg nachwirkt. Der Roman Sonja meldet sich von Lavinia Branischte. Erschien in deutscher Übersetzung von Manuela Klenke im Mikrotext Verlag. Platz 2 der SWR Bestenliste im Juli und August. Vielen Dank. Und wir kommen zu einem Buch, das ebenfalls auf Platz 2 der aktuellen Bestenliste steht, weil es erneut einen Punktegleichstand gegeben hat. Es ist der neue Roman der marokkanisch-französischen Autorin Leila Slimani, der unter dem Titel Das Land der Anderen im Luchterhand Verlag erschienen ist, und zwar in der Übersetzung von Amélie Thomas. Slimani erzählt die Geschichte der Elsässerin Mathilde und dem marokkanischen Offizier Amin, die am Ende des Zweiten Weltkriegs heiraten und dann nach Marokko ziehen, um dort eine Farm zu betreiben. Martin Ebel, mit welchen Herausforderungen haben die beiden denn in der neuen bzw. alten Heimat zu kämpfen?
Einmal mit ganz materiellen, also das ist kein guter Boden, den der Amin da von seinem Vater geerbt hat, auf dem Land steinig, schwierig in urbar zu machen. Es ist alles unglaublich rückständig und arm, mit den Augen von Mathilde gesehen. Und dann gibt es natürlich politische und kulturelle Schwierigkeiten. Also der Titel, Das Land der Anderen, der ist ja Titel, Motto und roter Faden zugleich. Und je nachdem, von welcher Seite man das betrachtet, ist dieses Marokko für beide Hauptfiguren das Land der Anderen. Also für Mathilde völlig klar, sie kommt als christliche Elsässerin in ein islamisches Land, in ein sehr rückständiges Land und in ein Land, in dem der Mann das Sagen hat und alle Grenzen setzt. Also das ist das Land der Anderen, das Land der Marokkaner und der Männer. Für Amin, den Marokkaner, ist es auch das Land der Anderen, denn Marokko ist zu der Zeit ja noch kolonisiert, das ist ein französisches Protektorat. Es gibt unterschiedliche Gesetze für französische Kolonisten und für Einwanderer. Die Franzosen haben die besten Plantagen bekommen und so weiter und so fort. Und der Amin, der ein französischer Offizier war, sogar ein dekorierter Offizier, ist in seinem eigenen Land, das kolonisiert ist, ist er eben der Unterdrückte. Der Araber, den man halt Mohammed ruft und auf den man herabschaut. Und dass er mit einer Französin verheiratet ist, das wertet ihn komischerweise dann wieder auf. Also die unterschiedlichen Machtverhältnisse, die herrschen zwischen Mann und Frau, zwischen Kolonialherr und Kolonisiertem, die durchkreuzen sich in diesem Paar und die durchkreuzen sich eigentlich in jeder einzelnen Person.
Und um ein Gefühl für die Prosa von Leila Slimani zu bekommen, hören wir nun einen kurzen Ausschnitt aus dem Roman Das Land der Anderen. Es liest Bettina Müller-Hesse.
Eines Abends, als sie gerade auf die Farm gezogen waren, ging Amin im Sonntagsstaat durch die Küche vorbei an Mathilde, die Aisha zu essen gab. Verblüfft sah sie zu ihrem Mann auf, unschlüssig, ob sie sich freuen oder sich ärgern sollte. »Ich gehe aus«, sagte er, »alte Freunde von der Garnison sind in der Stadt.« Er beugte sich über Aisha, um sie auf die Stirn zu küssen, als Mathilde plötzlich aufstand. Sie rief Tamo, die gerade den Hof fegte, und drückte ihr das Kind in den Arm. Mit fester Stimme fragte sie, »muss ich mich zurechtmachen oder ist das nicht nötig?« Amin war sprachlos. Er stammelte, das sei ein Abend unter Freunden, das schicke sich nicht für eine Frau. »Wenn es sich für mich nicht schickt, wie kann es sich dann für dich schicken?« Und ohne zu begreifen, wie ihm geschah, hatte Amin Mathilde im Schlepptau, die ihre Schürze über einen Küchenstuhl gelegt hatte und sich in die Wangen kniff, damit sie rosig wurden. Im Auto sagte Amin kein Wort und starrte nur mit mürrischem Gesicht auf die Straße, erbost über Mathilde und seine eigene Schwäche. Sie redete, lächelte, tat, als merke sie nicht, dass sie störte. Überzeugt davon, dass er sich schon entspannen würde, wenn sie sich nicht verdrießen ließ, gab sie sich liebenswürdig, verschmitzt, unbekümmert. Sie erreichten die Stadt, ohne dass er einmal den Mund aufgemacht hatte. Amin parkte, sprang aus dem Wagen und lief eilig zu dem Café. Man hätte meinen können, er hoffe, sie in den Straßen der Ville Nouvelle abzuhängen oder wolle sich zumindest die Schmach ersparen, am Arm seiner Frau dort anzukommen. Sie holte ihn so rasch ein, dass ihm keine Zeit blieb, den Tischgenossen, die ihn erwarteten, eine Erklärung zu liefern. Die Männer erhoben sich und grüßten Mathilde schüchtern und respektvoll. Ihr Schwager Omar wies auf einen Stuhl neben sich. Alle Männer waren elegant gekleidet. Sie trugen Westen und hatten Pomade in den Haaren. Man bestellte zu trinken bei dem leutseligen Griechen, der dieses Lokal seit beinahe 20 Jahren führte. Eines der wenigen Cafés der Stadt, in denen es keine Segregation gab, in denen Araber am Tisch der Europäer Alkohol tranken, in denen Frauen, die keine Prostituierten waren, die Abende aufheiterten. Die an einer Straßenecke gelegene Terrasse war durch große, dichte Pomeranzenbüsche vor Blicken geschützt. Man fühlte sich dort allein auf der Welt und in Sicherheit. Amin und seine Freunde prosteten sich zu, doch sie redeten wenig. Ausgiebiges Schweigen wurde unterbrochen von sehr leisem Lachen oder einer Anekdote, die jemand erzählte. Es war nie anders, aber das wusste Mathilde nicht. Sie konnte nicht glauben, dass Amins Männerabende so aussahen. Diese Abende, auf die sie so eifersüchtig gewesen war und die ihre Gedanken derart beschäftigt hatten. Sie dachte, es wäre ihre Schuld, dass die Stimmung nun verhagelt war. Sie wollte etwas erzählen. Vom Bier ermutigt gab sie mit schüchterner Stimme eine Erinnerung ans Elsass ihrer Kindheit zum Besten. Sie zitterte ein wenig. Sie hatte Schwierigkeiten, die richtigen Worte zu finden, und am Ende lachte niemand über ihre belanglose Geschichte. Amin sah sie mit einer Verachtung an, die ihr das Herz brach. Noch nie hatte sie sich so unerwünscht gefühlt.
Bettina Müller-Hesse las aus »Das Land der Anderen« von Leyla Slimani, ein Roman, der den Auftakt einer Trilogie bilden soll, in der die Familiengeschichte der Autorin erzählt wird. Das Buch steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im Juli und August. Noch nie hatte sie sich so unerwünscht gefühlt, heißt es in dem Roman Iris Radisch. In welcher Sprache wird denn von diesem Gefühl erzählt?
Also ich muss leider sagen, ich finde es eine trostlose Sprache, eine Sprache, die keine Höhen, keine Tiefen hat. Es ist eine reine Konfektionssprache. Der Satz endet ja auch damit, dass es ihr das Herz brach, und so in diesem Stil wären Emotionen durchweg. Es alles ist trostlos, düster, herrlich, wunderbar, voller Sehnsucht. Man ist entzückt und. Der Himmel ist natürlich immer tiefblau. Es ist eine Sprache voller Trivialitäten. Und das Buch lebt selbstverständlich von dem historischen Konflikt, den sie auch gut recherchiert hat. Das Material ist natürlich interessant. Das ist diese Kreuzung des mit den Franzosen kollaborierenden Arabers und der Frau aus dem Elsass. Das bietet natürlich viel interessanten Stoff. Aber die Art und Weise, wie es erzählt wird, muss ich sagen, das grenzt für mich an Trivialliteratur. Ich hatte Mühe, das Buch zu lesen. Der Stoff packt einen dann immer wieder und sie packt es ja auch immer schön. Sie ist handwerklich natürlich sehr geschickt. Das sind immer so kleine Kapitelchen, wo irgendwie so was ganz Spannendes, neu Auffühlendes erzählt wird. Das rundet sich aber auch immer wieder ganz schnell und dann kommt das Nächste. Also es wird nie irgendwas vertieft. Es gibt keine Figurenperspektive, wo auch mal in die Seele eines Menschen geschaut wird. Auch bei dieser leidenden Frau, auch dann, wenn ihr Ehemann sie am Ende verprügelt, weil sie nicht auf die Schwester aufgepasst hat, die dann mit einem französischen Piloten mal eine Liebesaffäre hat, dann wird die Frau verprügelt. Aber auch das wird alles in den gröbsten Weise schnell zusammengefasst. Dann liegt sie wimmernd im Bett und dann geht es auch schon im nächsten Kapitel schluppdiwupp weiter. Wie in so einer Serie, wo dann eben immer gleich wieder das Nächste kommt. Ich muss wirklich sagen, dass ich ganz enttäuscht von diesem Buch bin und eben überhaupt, dass Leila Slimani als eine große französischsprachige Autorin gefeiert wird. Der Grund dafür hat sich mir in diesem Buch überhaupt nicht erschlossen.
Also die Glätte der Prosa ist ja ganz offensichtlich. Vielleicht ist das auch Stilprinzip. Marie Schmidt, die Autorin erzählt ja entlang der historischen Ereignisse Marokkos und die, man könnte sagen, innerfamiliären Konfrontationen entsprechen dann irgendwie auch den äußeren. Gibt es denn in diesem Roman irgendetwas Überraschendes?
Vielleicht darf ich kurz noch ergänzen zu dem Sprachproblem. Ich habe neulich einen Podcast gehört, da wird von einer Literaturkritikerin des Guardian Leila Slimani befragt und die Kritikerin sagt, sie wisse jetzt nicht, ob das ein Kompliment sei, aber sie haben das Buch auf Englisch gelesen und es hätte genauso gut auf Englisch geschrieben sein können. Mhm. Und dann sagt Leila Slimani, nee, das ist schon ein Kompliment, genauso will sie das haben, dass das überall auf der Welt Menschen verstehen können. Also ich glaube tatsächlich, das, was daran so ein bisschen glatt und konfektioniert ist, ist eine Art von Bereitwilligkeit gegenüber einem internationalen Literaturgeschmack. Und diese internationale Literatur liest ja nun auch Slimani. Also es geht auf dieses Konzept. Zugleich ist es ja auch so, dass auch diese junge Frau aus dem Elsass in ihren Erwartungen an diesen schönen, dunkelhäutigen Mann, den sie da hat und der sie in die Fremde entführen soll und so. Ich hatte das Gefühl, dass da, wie man in der Journalistensprache sagt, die Leserin dort abgeholt werden soll, wo sie steht, nämlich in Vorurteilen, Bildern, Klischees, die sie womöglich im Kopf hat, über das Vehikel dieser Figur, der diese Klischees sozusagen angehängt werden. Und das war mir persönlich, also die Kombination aus dieser hyperzugänglichen Sprache und dieser didaktischen Heranführung an die Fremde, die dann eben doch eine Enttäuschung ist und so, das war mir alles in allem tatsächlich auch zu didaktisch. Also ich hätte auch, glaube ich, das Buch dann beiseite gelegt an der Stelle, weil ich gedacht hätte, das habe ich jetzt verstanden. Und tatsächlich war es so, dass diese Glätte der Sprache bei mir dazu geführt hat, dass ich das Buch am Wochenende zwar sehr schnell gelesen habe und so durch und heute Morgen dachte ich, müsste es jetzt eigentlich nochmal lesen. Ich habe es eigentlich vergessen.
Sie haben es ganz offensichtlich nicht vergessen, sonst könnten Sie nicht so gut darüber reden. Aber vielleicht bleiben wir dabei. In diesem historischen Hochglanzdrama, so könnte man das ja durchaus nennen und Frau Radisch hat das ja auch gerade eben getan, scheint sich, und das ist doch auffällig, alles zu fügen. Herr Ebel, wie sehen Sie denn das?
Ich sehe es natürlich nicht so. Ich habe dieses Buch sehr gern gelesen. Ich sehe die Unterschiede zu den vorangehenden Büchern von der Leila Slimani, die ich auch besser finde. Also vor allem das bei uns ja auch sehr erfolgreiche Dann schlaf auch du, dieser Schocker, wo eine Nanny, die ihr anvertrauten Kinder umbringt. Das sind die ersten Bücher von ihr, gingen über die Lebenslügen der französischen Bourgeoisie, zu der ihr auch gehört. Das ist jetzt hier was völlig anderes. Das ist tatsächlich ein Generationenroman. Das ist ein großes Epos als Fresko angelegt. Und natürlich ist die Sprache konventioneller als die jetzt von Anja Kampmann zum Beispiel. Aber konventionell ist ja nicht trivial. Das Buch hat eine große Menge an literarischen Qualitäten. Ich will nur ein paar wenige nennen. Also die Mathilde beginnt ja als eine Art Madame Bovary. Also es ist ein Entwicklungsroman auch von der Mathilde. Die fängt an als elsässisches Mädchen, das sich da Träume von Orientalität und Sinnlichkeit und so weiter ausmalt und ihren Freundinnen vorschwärmt. Dann kommt sie dahin und es ist völlig anders. Und wie sie sich da einfügt und wie sie sich anpasst und wie sie also zwischen Wut, Unterdrückung und Realismus sich dann ihren Weg findet, das finde ich hervorragend und sehr differenziert gemacht. Ich finde auch, die Sprache hat immer wieder Aufschwünge und auch eine Form von Reflexivität. Also als Mathilde nach Marokko kommt, merkt sie, dass ihr das Vokabular für die Landschaft fehlt, dass es so völlig anders ist als alles, was sie kennt und was sie sagen kann. Und sie sagt selbst, ihr fallen immer nur die Begriffe der Kolonisatoren ein. Das finde ich zum Beispiel etwas, was man in keinem Trivialroman so formuliert haben kann. Und dann finde ich die Personenzeichnung großartig und überzeugend. Iris Radisch sagt, sie schaut in keine Person rein. Ich finde, sie schaut in jede Person rein und schaut durch jede Person auf die anderen Personen. Und dadurch ergibt sich eine Perspektivität, die ich sehr spannend finde. Also jede Person hat für sich Recht und die anderen hat Unrecht. Und wenn man das zusammensetzt, dann wird jeder Person Gerechtigkeit widerfahren lassen von der Autorin. Also gerade zwischen den beiden Ehepartnern ist es ja eine unglaublich komplexe, konfliktreiche und schwierige und auch immer wieder dynamisierte Beziehung. Aber es gibt auch so Nebenfiguren wie diesen Murat, den Adjutanten von Amin, der dann ihn mit seiner jungen Schwester Selma, die ihre Sexualität entdeckt und selber leben will, verheiratet. Dieser Murat ist natürlich ein grässlicher Charakter, aber er ist auch schwer diffamiert von den vielen Kriegen, in denen er war. Und er ist ein verkappter Homosexueller, der diese Ehe eingehen muss. Also das Ganze ist viel, viel komplexer, als das jeder Trivialroman hinkriegen würde.
Das finde ich nicht. Ich würde da wirklich sofort heftig widersprechen. Diese Figuren sind alle funktional. Die haben alle kein wirkliches Eigenleben. Der Amin und die Mathilde, das ist sozusagen der Zentralkonflikt. Und der ist zementiert. Ich finde auch nicht, dass es da eine große Entwicklung gibt. Das ist überhaupt nicht wahr. Das rempelt sich immer wieder neu aufeinander und sie halten immer wieder irgendwie miteinander aus. Erst ist es die große erotische Liebe, nachher prügelt er sie. Und das alles ist aber sehr schematisch aufeinander bezogen. Dann gibt es die beiden Kinder, dann gibt es die beiden Geschwister dieses Amin, die wieder vollkommen funktional sind. Die eine, die Schwester, die Selma, die repräsentiert den Aufbruch, den Drang nach Frankreich, zur Bildung. Dann gibt es Omar, der in der marokkanischen Befreiungsbewegung aktiv ist. Es ist rein funktional. Das sind alles Figuren auf einem Roman-Schachbrett, die genau so hin und her geschoben werden. Dann wird die Selma zwangsverheiratet, das muss natürlich auch sein, mit dem von Martin Ebel gerade so gelobten Adjutanten, der auch ein rein eine Bauernfigur ist, die auf dem Figur alle rücken immer nur gerade die Felder hin und her, wie sie die Autorin braucht, um ihren Konflikt zu entfalten. Also, dass hier mal ein bisschen auch mal Pialotti erwähnt wird und Orientromantik der Franzosen, das ist natürlich eine gebildete Autorin. Das schenke ich ihr gern. Es ist kein reiner Trivialroman, da gibt es sicherlich schlimmere. Aber ich erwarte von einer Literatur, die von deutschen Kritikern derartig gefeiert wird und auf Platz sowieso unserer Bestenliste steht, erwarte ich eine andere Komplexität. Da lasse ich mir nicht so ein Schachbrettroman in so einer, und da bleibe ich wirklich bei absolut Stereotypensprache, vorsetzen. Und ich kann das auch nicht loben lassen. Da wäre ich also wirklich auch ziemlich grantig. Ich finde, dass das eine Literatur ist, die uns auch irgendwie verdirbt. Und wenn Marie Schmitz sagt, sie kann sich das nicht merken, dann ist das auch daran, weil das wie so ein Brei ist, also, an dem man sich überfüttert hat und sich im Grunde wünscht, man hätte ein feineres Menü gegessen und sich dann nicht mehr gerne an, ich sage wirklich fast Fraß erinnert. Ich bin da wirklich böse. Ich bin böse mit dem Buch. Ich bin ganz besonders böse, weil es sich den Anschein gibt, anspruchsvolle Literatur zu sein. Die echte Unterhaltungsliteratur, da habe ich ja gar nichts gegen. Aber das ist ein Buch, das tut so, als sei es mehr. Und enttäuscht dann.
Es ist auch mehr. Aber ich kann mich jetzt nicht auf Ihre emotionale Höhe schwingen, liebe Frau Radisch. Und ich lasse Ihnen auch gerne Ihre Enttäuschung. Aber ich finde das ein sehr gelungenes, sehr vielfältiges, differenziertes, auch politisch sehr interessantes Buch. Das lasse ich mir jetzt auch nicht nehmen. Ich möchte jetzt nicht jede einzelne Figur Ihnen nochmal ausfalten, um zu zeigen, wie differenziert, wie unvorhersehbar und wie gut beschrieben die sind.
Frau Schmidt, welches Menü hätten Sie denn gerne gegessen?
Ja, es ist sehr interessant. Ich dachte, ich habe auch, während ich das gelesen habe, die ganze Zeit drüber nachgedacht, an welche Art von unbefriedigendem Essen mich das jetzt erinnert. Ich würde aber auf eine Sache noch hinweisen wollen. Als ich schon so ein bisschen eingelullt war von diesem etwas gleichförmigen, tatsächlich auch irgendwie auf eine Art langweiligen Stil, passierte dann auf Seite 278 doch eine Entwicklung einer Figur. Das hat mich dann irgendwie ein bisschen wieder aufgeweckt. Und zwar kommt es dazu, dass dieser Mann, der so Schwierigkeiten hat, da sein Land zu bestellen und so, plötzlich, also die Marokkaner emanzipieren sich auch und beginnen für ihre Unabhängigkeit zu kämpfen. Und dann überlegt er, wie er sich eigentlich den Franzosen immer angepasst hat und wie er immer sozusagen in vorauseilendem Gehorsam oder vorauseilender Defensivität immer so gebückt gegangen ist und sich versteckt hat und immer signalisiert hat den Kolonisatoren, ich bin nicht so einer von denen, die ihr für faul haltet und so weiter. Und dann streckt er sich so ein bisschen und da hatte ich plötzlich das Gefühl, das ist jetzt eine körperliche Empfindung des politischen Plots, der da jetzt losgeht, nämlich der Dekolonisierung. Und tatsächlich passiert dann was Interessantes, nämlich die Erzählperspektive, die immer so in Mitsicht verschiedener Figuren, wie psychologisch genau jetzt, kann man tatsächlich drüber sprechen, aber in Mitsicht verschiedener Figuren erzählt war, hebt plötzlich total ab und entfernt sich extrem von den Figuren. Natürlich ist das Ende, Sie haben es gesagt, das ist der Beginn einer Trilogie. Natürlich ist das Ende auch eine Art Cliffhanger. Und das kennen wir aus dem trivialen Fernsehen, dass vor dem Cliffhanger zieht die Kamera so ein bisschen weg und gibt einem so einen Establishing-Shot von der Situation, in der jetzt ein spannendes Moment entsteht.
Womit
passiert auf den letzten, würde ich sagen, 50 Seiten des Buches auch. Und da dachte ich, okay, vielleicht sitzt doch eine Dynamik am Ende, die auf die nächsten Bände hinweist.
Also vielleicht auch eine Ästhetik, die man aus dem Fernsehen kennt, das hat ja Frau Radisch gerade gesagt. Wir halten mal einen lebhaften Dissens fest zum Ende der Sendung, das ist doch auch mal interessant. Das Land der Anderen, der neue Roman von Leyla Slimani, ist im Luchterhand Verlag erschienen und steht auf Platz 2 der SWR-Bestenliste im Juli, die auch für den August gilt. Auf Platz 1 steht übrigens der Roman Das Jahresbankett der Totengräber von Matthias Enar, und über dieses Buch haben wir bereits in der vergangenen Sendung zur Bestenliste im Juni gesprochen. Alle Gespräche finden Sie in der ARD Audiothek und auf unserer Homepage swr2.de. Dort gibt es dann auch die kompletten Bestenlisten nachzulesen mit zahlreichen Informationen zu den insgesamt jeweils 10 ausgewählten Büchern. Damit kommen wir zum Ende dieser Sendung. Aus der Jury haben heute diskutiert Iris Radisch, Marie Schmidt und Martin Ebel. Aus den besprochenen Büchern haben Antje Keil und Bettina Müller-Hesse gelesen. Vielen Dank in die Runde. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.